Schätzfrage. Wie alt war die älteste Person der Welt, als sie ihren PhD bekommen hat?
103.
Wow.
Nee, ich sage 98.
Okay, wir werden es am Ende der Folge auflösen.
Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Desk Reject, dem PhD-Podcast. Wir sind
Boris,
Sascha
und das Sofferl. Für die nächsten 20 bis 30 Minuten eures Lebens bin ich in dieser Folge euer Host. Bevor wir starten, zunächst ein paar Worte zu dem, was euch erwarten wird. Wir sind drei mit 20er, mehr oder minder dem Anfang unseres PhD-Studiums. Und wie es ist, ein PhD-Student zu sein und was wir eigentlich jeden Tag machen, das wollen wir in diesem Podcast thematisieren. Im wahren Leben arbeiten wir an drei verschiedenen Instituten, sitzen aber im selben Gebäude. Allein in den ersten Monaten haben wir gemerkt, wie hilfreich der Austausch untereinander auf den Fluren für uns ist, um diesen Wahnsinn zu durchstehen. Und wir glauben, dass dieser Austausch auch anderen PhD-Studierenden oder Interessierte helfen kann. Darum wollen wir mit Desk Reject, dem PhD-Cast, die Mauern unseres Gebäudes sprengen und unsere Gespräche raus in die weite Welt tragen. Irgendwie hat sich das...
Also ich finde, dass das unheimlich gut improvisiert jetzt. Also einfach so aus dem Stegreif, muss ich schon sagen.
Das Sprengen hat mir extrem gut gefallen.
Guter erster Vorschlag für ein Intro.
Ja.
Nehmen wir.
Sascha, erzähl uns doch mal was von dir. Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin Sascha. Ich bin an der WU PhD-Forscher, könnte man sagen, also PhD-Student. Und ich beschäftige mich mit den Themen Innovationsmanagement. Und im Rahmen meiner Stelle an der WU unterrichte ich auch in den Bachelorstudien Unternehmensführung, Unternehmensgründung und so ein bisschen strategiemäßig. Und ansonsten bin ich eigentlich Podcast-Freak. Ich habe letztens zusammengezählt, ich habe mir das aufgeschrieben. Derzeit abonniere ich 74 Podcasts und das sind nur die, die ich regelmäßig in meinem Feed habe. Und ja, Boris, erzähl was zu dir.
Ja, ich bin ebenfalls PhD-Student an der WU. Mein Forschungsgebiet ist eher Strategie. Bin noch relativ jung dabei. Ich glaube auch stimmt gar nicht. Also knapp ein Jahr jetzt dabei, unterrichte ebenfalls Bachelorstudierende, und in meiner Freizeit laufe ich und habe einige andere Nerd-Hobbys, die ich jetzt aber noch nicht offenbaren werde. Dafür kennen wir uns noch nicht gut genug.
Ja, so Nerd-Hobbys wie Surfen und E-Gitarre spielen.
Ja, das ist genau das Bild, was ich in deinem Kopf auslösen wollte. Crossfit. Sofal, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin der Sofal, ich bin auch an der WU Forscherin.
Das klingt so gut.
Research and Teaching Associate ist ja unsere offizielle Bezeichnung. Das heißt, ja, ich forsche und zwar an psychologischen Prozessen in Innovation, weil ich eigentlich aus der Psychologie komme. Ich bin sehr kreuz und quer, mein Lebenslauf ist eine bunte Wiese bisher und ich hoffe, es wird auch so weitergehen. Naja, ich habe danach Politik studiert im Master. Oh, und dann bin ich jetzt hier und unterrichte BWL. Also ich unterrichte auch Unternehmensgründung und Unternehmensberatung. Wir machen Innovationsprojekte mit Unternehmen zusammen und Studierenden. Genau. In meiner Freizeit mache ich den Desk Reject PhD-Cast.
Das war's. Gib mir nicht weiter.
Na, ich spiele ziemlich viel Badminton, mache gerne Kampfkunst, bin einfach gerne unterwegs, glaube ich auch draußen.
Was für eine Kampfkunst, das muss ich jetzt wissen.
Mein Vater ist Kampfkunstlehrer für, das macht mich jetzt aber ziemlich gut identifizierbar, glaube ich, Wovinam heißt die Kampfkunst. Das ist eine Kampfkunst aus Vietnam und die Spezialität sind Beinscheren. Das heißt, wenn du aufrecht stehst, würde ich Anlauf nehmen, hochspringen, mich mit meinen Beinen um deinen Hals klammern und dann mit meiner Kraft dich zu Boden reißen.
Ich weiß, was wir uns gleich mal anschauen. Ja,
das werden wir jetzt und so. Das jetzt kommt die Vorführung von Sophie. Sie will sich jetzt am Ende des Raumes stellen. Und Boris, stell dich nach rechts.
Ja, okay, hier hin.
Und jetzt geht's los, damit sich die Zuhörer das vorstellen. Okay. Ja, das ist ja innerhalb von 5 Minuten schon unheimlich viel gelernt über meine Kollegen.
Ich bin auch ein bisschen fasziniert.
Ich bin ein bisschen weg in den Bart.
Aber bevor wir dazu kommen, warum du jetzt gehen würdest, aufgrund der neuen Informationen, die du hast, warum bist du überhaupt hier? Also warum hast du dich auf diese PhD-Stelle beworben?
Ich habe mich auf die PhD-Stelle beworben, weil, das ist eine gute Frage, ich muss jetzt kurz meine Gedanken sortieren, weil es hat mehrere Gründe gehabt. Ich war relativ unzufrieden mit meinem Job, den ich vorher hatte in der Strategieberatung.
Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Wieso? Von deinem Bart hängt ein Wollknäuel.
Das ist lächerlich groß und ich beobachte es auch schon seit 45 Sekunden.
Okay, sorry.
Okay. Also ich mache jetzt dann Marker rein, das braucht nicht jeder hören, dass ich einen Wollknäuel im Bart habe.
Ich finde schon.
Ich finde auch.
Find das auch. Ja. Ich will den Marker, ich will den Marker machen. Wie mache ich den Marker? Es hat nicht funktioniert.
Erzähl einfach, was dich...
Yo, ich habe es geschafft.
Okay, na Gott sei Dank.
Also, warum ich mich beworben habe auf die Stelle? Ja. Mehrere Gründe. Und zwar primär mal, weil die Stelle, die ich davor hatte in der Strategieberatung, nicht das versprochen hat, was ich mir erhofft habe. Und mein Plan B war immer irgendwann mal, wie man es so daher sagt, ja, irgendwann mache ich mal ein PhD, irgendwann gehe ich wieder an die Universität.
Echt, das sagt man so?
Ich habe das auch immer gesagt,
ja.
Wirklich?
Es war so, ja, irgendwann mal, ja, weißt du, dann, wenn ich dann 40, 50 bin, dann mache ich dann mein PhD.
Ah, jetzt muss ich mal nachhaken. Woher kommt das mit dem PhD? Weil, also ich komme aus einer Familie, da war es eher so, was? Dieses Mädchen, das bleibt für immer an der Uni. Also das war totales Unverständnis.
Schon als super negativ konnotiert. So
also
heißt das so.
Gar nicht super negativ. Sie haben sich auch gefreut, aber ich bin schon der Super-Nerd, dass ich jetzt noch ein PhD mache. Und ich hatte in meiner Familie kein Vorbild, dass man ein PhD macht, sondern diese Inspiration, dass es überhaupt ein Karriereweg sein kann, kam von außen.
Okay.
Deswegen finde ich spannend, woher eure Inspiration oder die Idee überhaupt kam, dass PhD auch eine Möglichkeit ist.
Ja, also es ist jetzt nicht so, als würde in meiner gesamten Familie jetzt super viele PhDs rumrennen, aber es ist schon eine Akademikerfamilie. Wir sind eine klassische Lehrerfamilie. Ich würde mal sagen, so gut 85% von meinen Familienmitgliedern stehen die mal einen guten Anteil der Tage im Jahr vor einer Klasse.
Genau, seid ihr die auf Parship?
Wir sind die auf Parship. Ja, wir stellen ungefähr 25% der Parship-Gemeinde.
Sind die Elite-Partner?
Ah, Elite-Partner.
Ja, auch die. Partner mit Niveau.
Partner mit Niveau. Naja, eher, ja. Anyways. Diskutierbar. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt Studieren bei uns in der Familie schon relativ fest verankert ist. Ich habe einen Cousin, der ein PhD in Physik hat. Aber dass man studiert war, glaube ich, schon sehr normal. Und auch, dass jetzt so eine akademische Karriere einen inhärenten Wert hat. Also ich glaube, das ist schon vorhanden und verankert in der Familie. Mhm. Es ist jetzt nicht so, als hätten jetzt alle in die Hände geklatscht und gesagt, okay, gut, der Junge geht wieder zurück an die Uni. Aber es war vollkommen akzeptiert. Also ich muss jetzt nicht das erklären, warum ich das jetzt mache. Natürlich kamen die Fragen, wie lange dauert das denn? Mhm. Dann kam die Antwort und dann kam die Frage, wie viel man verdient. Und dann war es erstmal still. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe auch schon woanders gearbeitet und ich glaube, es sind sich alle irgendwie sicher, dass ich einigermaßen durchkomme.
Ja.
Ja.
Also meine Eltern glauben an mich, aber die haben mir erst geglaubt, dass es ein wirklicher Job ist, was ich hier mache, bis ich ihnen meine Visitenkarte
zeigte. Oh, das ist hochoffiziell. Ja.
Das war dann halt so, okay Kind, wir vertrauen dir. Also wir haben dir vorher auch schon vertraut, aber jetzt vertrauen wir dir. Aber Sascha, ich habe dich unterbrochen. Woher kam bei dir die Inspiration?
Ja, bei mir, also nochmal auch zurückzugreifen, das ist im Gegensatz zu Boris überhaupt keine Akademiker in der engeren Familie. Ich habe auch eine Cousine, die PhD ist. Aber es war dann eher das Umgekehrte, so ich bin mehr oder weniger angefeuert worden mit jedem Abschluss. Also so, wow, jetzt hat er einen Bachelor, wow, jetzt hat er einen Master, wow, jetzt macht er einen PhD. Das Verständnis ist eher so, dass das bei einer Familie, die nicht studiert hat, so steigend.
Ich glaube, das ist nicht immer
Level.
So.
Und es ist nur bei mir so und es ist ein bisschen Naivität da so, weil meine Eltern bei denen studiert haben, wollten sie, dass ich so eine gute Ausbildung wie möglich bekomme. Und deren Einstellung ist, umso mehr Ausbildung, umso besser. Und ich glaube, inhärent ist dann der Gedanke, ja, irgendwann steigt er dann als CEO für Ford ein oder so.
So funktioniert also, so funktioniert das, genau. Die meisten Abschlüsse, der Typ ist dahin.
Genau. Der war noch nie in der Praxis, wobei, du warst in der Praxis.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Einstellung, dieser Gedanke, so, ja, jetzt holt er sich noch so viel wie möglich raus und dann irgendwann macht er fett Kohle. Was sie, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass ich das nicht vorhab. Und zwar in der Forschung bleiben möchte eigentlich. Ja, daher kommt das. Aber genau deswegen habe ich mich auch beworben. Am Anfang am Institut von Boris. Und da bin ich dann abgeschmettert worden, beziehungsweise unser Co, der heute nicht dabei ist, hat mir meine Stelle geschnappt. Und
ja,
ich habe mich dann
zu viert.
Ja, da ist was passiert.
Grüße an Didi. Aber das lösen wir in der nächsten Folge auf, wenn Didi wieder dabei ist.
Wenn er wieder dabei ist, ist es noch
nicht
sicher.
Er wird wieder dabei sein.
Vielleicht wieder dabei sein. Genau. Und dann habe ich mich auf eine andere Stelle beworben, die mir dann auch mein Interesse mehr zugesagt hat, weil mein Hintergrund Innovationsmanagement ist. Und so ist es gekommen. Dann war ich auf einmal da, also ist alles super schnell gegangen, von irgendwann mache ich mal ein PhD zu ich mache es jetzt einfach und bewerbe mich jetzt einfach und werde es eh nicht genommen zu Zusage und bin ich da.
Also war das deine zweite Bewerbung auf eine Stelle und da wurdest du genommen oder hast du dich für mehrere Stellen beworben?
Die zwei Stellen, ziemlich parallel.
Okay. Mhm. So, wie war es bei dir? Wie viele Bewerbungen hast du rausgesendet?
Bei mir war es, wie gesagt, PhD war lange nicht auf meinem Schirm.
Ja.
Und bei mir ist es ganz, also im Gegensatz zu Boris, komplett das Gegenteil. Als ich meinen Master begonnen habe, hat mein Onkel aus Australien meine Mutter angerufen, ganz panisch und gesagt, was macht ihr mit eurem Kind? Jetzt macht ihr auch noch einen Master? Habt ihr nicht genug Geld? Ich überweise euch Geld. Was soll die denn mit einem Master? Dann muss sie ja eine Führungsposition nehmen danach. Das ist nur Stress für sie. Das ganze Leben wird Stress sein. Also das meint er wirklich lieb gemeint. Okay. Und dann hat er mir nochmal geschrieben, dass er mir auf jeden Fall Geld überweisen will, wenn es ums Geld geht, dass ich mehr Geld verdienen möchte.
Sophie hat Geld. Das
müssen wir. Ja? Nee, hätte ich das, müssten mir meine Onkels nicht Geld überweisen. Und hätte ich das, würde mir der PhD auch ein bisschen leichter fallen. Man verdient hier nicht so gut. Aber dazu eine andere Folge. Wo war ich stehen geblieben?
Dein Onkel.
Mein Onkel, genau. Also aus der Familie kam eher nicht so der Drang, dass ich jetzt ein PhD mache, sondern es war eher der Vater von meinem Freund, der Professor ist, und der genau hat mich einfach ermutigt dazu, ein PhD zu machen. Ich wollte eigentlich nur eine Projektstelle für 1-2 Jahre haben, weil ich aus Wien weg wollte.
Ja.
Und die gibt es ja meistens an der Universität, weil dort gibt es immer irgendwelche Projekte, die drittmittelfinanziert sind und die dann halt enden, wenn das Geld endet. Und da habe ich eigentlich danach geschaut und dann habe ich halt die ganzen PhD-Stellen gesehen und dann kurz mit dem Vater eben geredet und der hat mich dazu ermutigt, doch mal eine Bewerbung zu schreiben. Dann habe ich wirklich an dem Tag noch eine Bewerbung vom Fernseher geschrieben. Wir haben Tatort geschaut und ich mit meinem Laptop auf dem Schoß um Mitternacht die Bewerbung abgeschickt, weil dann da die Frist zu Ende war von der ersten Stelle. Und eine Woche später habe ich die Einladung bekommen. Eine Woche später saß ich dann hier im Institut und habe das Gespräch gehabt und dann 2 Wochen später hatte ich mein Büro und jetzt 6 Monate später, wo ich angefangen habe, reflektiere ich während des Arbeitens, ob es überhaupt das ist, was ich will, aber bis jetzt schaut es ziemlich cool aus.
Okay,
also ich bin ziemlich happy bisher.
Nice.
Ja, außer einer Folge, wo ich richtig ranten werde, aber dazu eben, heute ist die Happy-Folge.
Sehr gut.
Und Boris?
Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei Sascha. Ich war in einer beruflichen Situation, die mir nicht 100% zugesagt hat. Es war jetzt nicht meine erste berufliche Erfahrung. Meine erste berufliche Erfahrung war super positiv. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich an diese Situation in meinem Leben irgendwie nicht mehr anknüpfen konnte.
Mhm.
Habe mich dann etwas umorientiert, habe mich nach einer anderen Stelle umgeschaut, habe auch eine gefunden, die mir auf den ersten Blick sehr zugesagt hat, bin auch mit sehr positiven Erwartungen reingegangen und bin dann an der Stelle etwas enttäuscht worden. Es kam dann irgendwie nicht das rüber, was ich wollte. Es war die Gründe sind eigentlich auch egal, aber wichtig ist irgendwie, dass ich mit großen Erwartungen reingegangen bin in die Position, die nicht zurückkam, und ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, wow, es ist mir echt egal, was hier passiert. Es motiviert mich einfach nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Energie, die ich da reinstecke, das kommt irgendwie nicht zurück. Mir ist das nicht wichtig.
Aber es war in der Privatwirtschaft.
Es war in der Privatwirtschaft. Okay. Es war auch ein cooles Team und es ist auch ein cooles Unternehmen. Auf jeden Fall, es war eher so eine sehr persönliche Einstellung dazu, dass ich das echt nicht wichtig fand, was da passiert. Und war dann davon schon sehr enttäuscht und habe dann irgendwie so gedacht, okay, was wäre denn überhaupt was mich interessiert? Und habe dann halt so ein bisschen nachgedacht und habe mit einem Freund gesprochen, der ebenfalls hier ein PhD macht. Und der hat mich auf ein Institut gestoßen, was eben gerade jemanden sucht. Und ich habe dann aus der Position, in der ich war, die Bewerbung für die andere Stelle geschrieben. Das war ein relativ aufwendiger Prozess, da gab es vier Stufen oder vier Gespräche. Und als dann die Zusage kam, habe ich einen anderen Job an den Nagel gehangen. Mhm. Und hatte 3 Tage frei und bin von einem Job in den nächsten gewechselt. Und habe das bis jetzt noch keine Sekunde bereut. Also ich bin sehr happy mit der Uni und
aber man muss dazu sagen, es gibt auch schlechte Momente.
Also, aber ich glaube, es gibt
bereuen
immer,
genau.
Was ein bisschen zurückgekommen ist, und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Frage, warum macht man ein PhD, ist, dass es mir am Ende einfach wichtig ist, das, was hier passiert. Ich finde, sowohl die Ausbildung von Studierenden ist irgendwie was mir tatsächlich viel mehr Freude macht, als ich gedacht hätte. Ich habe eben von meiner Lehrerfamilie erzählt. Ich glaube, es ist tief verankert, dieses Bedürfnis, irgendwie anderen Leuten zu erzählen, was ist.
Ja, was und er sein belehrt kann. Nicht nur Studierende, sondern auch Kollegen.
Genau. Das ist, wow, okay, gut. Die Feedback-Runde kommt am Ende auf Mikro, bitte, Freunde. Das ist ein und das andere ist, dass die Forschung mich doch sehr angezogen hat und mir tatsächlich Freude bereitet, auch wenn man obgleich unser Jobtitel Research Associate ist, da jetzt noch nicht so aktiv mitmischt, aber zumindest näher ranzurücken, ist was mich doch vorher sehr fasziniert hat. Wie war es denn bei euch? Was hat euch eher gezogen, die Vorstellung, Studierende zu unterrichten oder die Vorstellung, an Forschung Teilhabe zu haben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich immer dieser Faktor, Studenten unterrichten zu können.
Okay.
Weil ich habe, ja, es war Forschung. Ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit meiner Bachelorarbeit, mit meiner Masterarbeit. Das waren eher so Momente, wo ich einfach tierisch froh war, das hinter mich zu bringen. Und ich wollte einfach nie wieder eine Uni von innen sehen. Und ich hatte aber sehr viel Spaß in der Praxis dann, wenn ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit Workshops führen konnte, mein Wissen teilen konnte in verschiedenen Foren, aber auch im Rahmen meiner Studien irgendwo was vorstellen durfte und andere unterrichten konnte. Und das war mein Treiber, weil ich wusste, das kann ich, das mache ich gut. Forschen kann ich nicht gut. Und da dachte ich mir, das kompensiere ich halt irgendwie. Weil auch meine Bachelor- und Masterforschung ist. Gott sei Dank habe ich das nicht in der Bewerbung vorstellen müssen, weil sonst wäre ich aus dem Raum gelacht worden. Aber ich dachte mir, ja gut, das eine kann ich schon mal gut, das andere lerne ich noch. Und inzwischen ist es auch eben, macht mir die Forschung auch unheimlich Spaß, sich damit irgendwas auseinanderzusetzen. Irgendwas. Ja, es ist ja teilweise wirklich, wenn ich jetzt mein Forschungsthema vorstellen würde. Also es ist für jemanden, der nicht in der Materie drin ist, unheimlich schwer zu verstehen, warum man sowas überhaupt forschen würde. Was ist denn da überhaupt der Mehrwert? Warum macht man denn das? Und das ist eine legitime Kritik, finde ich auch, wenn man nicht so tief drin ist. Und das Schöne ist halt meiner Meinung nach, was ich vielleicht auch erst im Laufe des PhDs gemerkt habe, das geht in der Privatwirtschaft einfach nicht, dass du sagst, ich forsche das jetzt mal, ich möchte mir das mal genauer ansehen. Ich kann leider nicht sagen, wie viel Return on Investment oder Umsatzrendite durch diese Forschung entstehen wird und wie diese Unternehmensziele, wie das Unternehmen, Universität dadurch wachsen wird, Jahr auf Jahr, sondern vielleicht kommt was raus, was super interessant ist. Vielleicht kommt gar nichts raus. Vielleicht sitze ich hier ein paar Jahre und es passiert absolut nichts, aber das geht, diese großen Ergebnisse, meiner Meinung nach, finde ich, da muss man auch den Freiraum haben zu sagen, ja, ich forsche das mal, und bin mir noch nicht mal sicher, was da rauskommt. Und das geht halt wirklich nur im universitären Bereich, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde den Punkt super spannend, mit quasi, was ist, also was aus meiner Sicht etwas dahinter steht, ist, was ist Wissen im Vergleich in der Privatwirtschaft versus was ist Wissen im akademischen Kontext. Und das ist auch was ich super spannend fand, wovon ich in der Privatwirtschaft etwas angenervt war. Nämlich dieses Ding, Wissen besteht primär daraus, was man auf Folien gut darstellen kann.
Ja.
Und dieser Approach zu Bullshitten, der ist vielleicht auch in den Branchen, in denen ich war, oder dieser Weg dorthin ist sehr kurz. Und ich bin mit der Schule, durch die ich gegangen bin, in diesen Branchen auch mit meinen ersten Forschungsideen aufgetreten, habe schöne Slides gebaut und habe die lebendig dargestellt und bin halt komplett zerrissen worden, weil halt einfach dieser Anspruch in der Wissenschaft an etwas, was wahr ist und an etwas, was Sinn ergibt, doch deutlich höher ist als in der Privatwirtschaft. Und das ich war dann sehr dankbar, nachdem ich ertragen habe, wie arg man mich zerschossen hat, dass das hier doch einfach nochmal eine deutlich größere Herausforderung ist, Wissen zu generieren und darüber hinausgeht.
Fun Fact, der Boris läuft jetzt durch unsere Büros und also bei mir hat er schon geschimpft über meine Folien, obwohl ich auch eine ziemlich harte Folienschule durchgegangen bin.
Ja, okay. Wer Folien hat, die korrigiert werden müssen, kann sie gerne nicht an mich schicken. Das war ein Scherz, auf gar keinen Fall, bloß nicht. Ich krieg Aggression.
Boris@folienknecht.at.
Genau.
Wow.
Jeder Zuhörer kann.
Aber Sofal, was war es bei dir? Also auch eher die Lehre, eher die Forschung, was hat dich getrieben?
Lustigerweise wirklich dein Gegenteil. Also bei meiner Masterarbeit habe ich ein Schreibseminar besucht und das war echt augenöffnend für mich. Also das war super. Ich hatte in 5 Terminen Coachings, wie man so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und während der Masterarbeit habe ich mich ins Schreiben verliebt dann und ins Forschen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach sich in ein Thema wirklich so reinfuchsen zu können und sich dem wirklich zu widmen und eben nicht, ich war vorher auch in der Privatwirtschaft zwischen Bachelor und Master, nicht immer auf Ergebnisse optimiert, eben Sachen zu erarbeiten, sondern wirklich erstmal explorativ schauen zu können, was gibt es eigentlich alles und wie kann ich sinnvolle Zusammenhänge erschaffen zwischen den Themen. Ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht und als die dann abgegeben war, war ich echt traurig, weil mir dann was gefehlt hat. Einspruch von Sascha?
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich eine Frage stellen wollte, wenn du fertig bist.
Okay. Ich bin noch nicht fertig, noch lange nicht.
Ja, das kann ich nicht machen. Die Frage kommt nächste Frage.
Aber genau, also eigentlich komme ich schon des Forschens wegen, aber retrospektiv gesehen, richtig, ne? Retrospektiv.
Ja. Also warum schaust du mich an?
Weil du der große Held mit Worten bist.
Der 10. Versuch hat geklappt.
Genau, also retrospektiv gesehen macht es eigentlich Sinn, dass ich jetzt ein PhD mache, weil ich habe, seitdem ich jung bin, auch immer in irgendeiner Form gelehrt. Ich habe, wie gesagt, ich spiele viel Badminton, habe aber auch seitdem ich 12, 13, 14 bin, immer schon den Nachwuchs auch Training gegeben. Und Kindern immer beigebracht, wie man Badminton spielt. Und das bis heute eigentlich. Dann habe ich Workshops geleitet für die Wirtschaftsagentur Wien oder für die Nationalbank und habe dort Kindern beigebracht, wie man tatsächlich Kreativität fördern kann und wie man seine erste Idee in einen Prototypen umwandelt. Also solche Sachen haben mich immer während meines langen Lebens schon begleitet. Und genau, jetzt mache ich das einfach mit Kindern oder mit Menschen, die halt größer sind als ich. Ich bin nicht so groß. Bisher waren die immer kleiner als ich.
Wir können dir so einen Hocker vorne hinstellen.
Ja. Plateauschuhe kommen wieder, habe ich gehört.
Ich fahre nächste Woche zum ersten Mal auf eine Konferenz und ich habe gestern den ganzen Online-Shop durchgestöbert nach Schuhen, auf denen ich laufen kann. Ich kann nicht auf hohen Schuhen laufen.
Nee, wir dachten eher an so Buffalos.
Ja, genau.
Das könnt ihr nicht sehen, aber wir zeigen beide Absätze
von ungefähr 7 cm. Ja, ungefähr so groß. Also nicht so, größer.
Sind wir alle 90er?
Ja, auch geboren, ja.
Ich glaube, also so die jüngeren Hörer und Hörerinnen unter euch, Buffalos sind Schuhe mit hohen Plateau. Sohlen, die ziemlich in waren, als
wir. Aber zurück, weil das ist ganz wichtig, dass wir es erwähnen, weil die Zielgruppe 12 bis 18 ist so, das ist die, auf die wir abziehen mit unserem Podcast.
Beim Alkopop trinken.
Alkopop kennt auch niemand mehr, oder?
Alter, hör auf jetzt. Nimm das zurück.
Okay. Wie gesagt, unsere Kinderzuhörer können da nachschauen. Ich wollte da jetzt mal was einwerfen. Und zwar, wir reden hier über Forschung und man muss halt dazu sagen, wir sind jetzt, wenn jetzt jemand, der nicht in der Forschung tätig ist, assoziierte Forschung wahrscheinlich mit Experimenten, Physik, Chemie, Naturwissenschaften, hauptsächlich Psychologie, Soziologie vielleicht noch dazu. Ich wollte euch mal konfrontieren damit, so mit dieser klassischen Kritik, so wir sind Managementforscher. Warum gibt's Managementforschung? Warum forschen wir da drin? Ist das nicht einfach ein Zeichen dafür, dass wir alles gescheiterte Praktiker sind, die keinen Bock mehr haben auf das wahre Leben und keinen Bock haben, die Wirtschaft zu unterstützen und einfach nur das machen wollen, was wir wollen? Und der Mehrwert davon ist, ja, verschwindend gering.
Okay, also dich sitzen komplett in ein Bienennest bei mir. Wir können eine neue Folge allein zu dem Thema machen, glaube ich. Wo fange ich an?
Boris schwitzt. Er ist aufgestanden, hat sich das Hemd aufgeknöpft.
Ja, ich glaube, also ich teile zwei Gedanken, die mir wichtig sind. Der erste ist, ich finde, dass Betriebswirtschaft oder Management oder welchen Teilbereich man auch rausgreifen möchte, ist besonders deswegen spannend, weil man das in einem sehr konkreten Kontext versucht zu verstehen, wie Menschen zusammenarbeiten. Und was viele andere oder der Vorteil von vielen anderen Wissenschaften ist, dass sie Dinge auslassen können, weglassen können. Wenn man beispielsweise in Economics Entscheidungsprozesse sich anguckt in Form von spieltheoretischen Entscheidungsexperimenten, dann kann man sehr, sehr viel außen vor lassen. Wenn man in der Psychologie Fragebögen erstellt zu bestimmten Persönlichkeitsstrukturen, auch da kann man Gott sei Dank sich nur auf diese Persönlichkeitsstruktur erstmal fokussieren. Das Problem bei Management oder bei, wenn Menschen in Organisationen zusammenarbeiten und diese Organisationen sich in einem Markt organisieren, dann ist es maximal komplex. Es gibt so ein Paper, was so unterschiedliche Komplexitätsstadien oder Stufen definiert. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ich kann mich auch nicht 100% dran erinnern, aber ich weiß, dass Organisationen, ich glaube, es waren 7 Stufen, hau ich jetzt einfach mal raus, 7 Stufen, und Organisationen sind halt auf der 6. Stufe. Also es ist quasi maximal komplex und das ist ja genau das, was zumindest ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und ich glaube, daher entsteht auch manchmal der Eindruck, dass gar nicht so klar ist, was betriebswirtschaftliche Forschung ist, genau aus diesem Grund, weil wir halt etwas anschauen, was aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtbar ist, dass es kaum noch greifbar wird. Wir brauchen Soziologen, um zu verstehen, wie Menschen Bilder bauen, Institutionen schaffen, Kulturen entstehen lassen innerhalb einer Organisation. Wir brauchen Mathematiker, um zu verstehen, wie diese Organisationen in Form von Märkten miteinander interagieren, mit Finanzmärkten. Wir brauchen Psychologen, um zu verstehen, welche Persönlichkeitsstrukturen diese Dynamiken treiben. Wir brauchen Leute, die sich nur damit auseinandersetzen, wie diese Organisationen Strategien bilden. Also dieses Forschungsfeld ist so lächerlich komplex aus dem Grund, dass alles zusammenläuft und auch noch verankert ist in der Realität, weil es gibt den ganzen Kram. Es ist nicht etwas, was wir uns ausdenken, sondern es gibt ja Organisationen, es gibt Unternehmen, die da draußen unglaublich viel von unserer Realität gestalten, und zu sagen, was macht ihr, euch damit auseinanderzusetzen, finde ich eine ziemlich lächerliche Aussage, weil das ja etwas ist, was gerade unsere Welt auch umkrempelt, sind Organisationen. Und kein Bedürfnis zu haben, zu verstehen, warum diese Organisationen so funktionieren, wie sie funktionieren, warum sie agieren, wie sie agieren, finde ich in der heutigen Zeit eine schwierige Aussage. Das ist eine. Ja gut.
Let's go.
Okay, ich mach den zweiten Punkt etwas kürzer. Und das andere, ich kenne diesen Vorwurf, den besonders gut frisierte betriebswirtschaftliche Studenten bis zum dritten Semester, die im Auto ihres Vaters an die Uni fahren, sagen, dass betriebswirtschaftliche Wissenschaftler...
80% der Studenten an unserer Universität.
Das habe ich nicht gesagt. Boris. Boris kam heute in deinen Birkenstocks, die er gerade aus dem Tonstudio rausgeworfen hat.
Es ist außerhalb des Semesters.
Er fährt mit dem Auto seiner Mutter.
Ja, okay. Das wäre ein Golf, Baujahr 89 oder so. Whatever. Das vorgeworfen wird, dass wissenschaftliche Forschung im betriebswirtschaftlichen Kontext von Menschen geführt wird, die in der freien Wirtschaft gescheitert sind, das ist einfach faktisch falsch, weil wer sich mit der Wissenschaft, das kommt vielleicht in einer anderen Folge, wer versteht, wie Forschung funktioniert, dem ist klar, was das für ein krasses Haifischbecken ist und wie unglaublich kompetitiv dieser Bereich ist. Also zu sagen, es ist eine schwache Entscheidung, aus der freien Wirtschaft rauszugehen und in die entspannte Forschung zu gehen, das ist einfach faktisch nicht wahr, weil es ein unglaublicher Ellenbogengesellschaft auch sein kann, wenn man oben mitspielen möchte. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich möchte keinen Namen nennen, aber wenn jetzt sehr entspannt irgendwo eine Professorenstelle bekommt, mag sein, dass es etwas anders ist. Aber wenn man das macht, und ich glaube, für einen Teil in diesem Raum gilt es schon, die wollen Wissenschaft machen, wir stellen uns auf einen, ja, wie gesagt, auf ein Haifischbecken ein.
Ich wollte nur noch mal ein bisschen weiter tiefer reinstechen.
Ja, sehr gerne.
Weil, gut, okay, wissen, dass da dass das Thema ist wichtig anscheinend und es ist auch nicht entspannt. Da können wir als Advokaten dieser
Avocado
als Avocado dieser Forschungsrichtung können wir das bestätigen. Nur was ich dann noch nachwerfen möchte, ist bei anderen klassischen Das Sofa muss ich noch mit der Avocado zurechtfinden.
Entschuldigung.
Was bei anderen Forschungsrichtungen, diese klassischen großen, eben wie gehabt, machen wir da die Stereotypen Physik, Chemie, auch Psychologie, da kommt ja was raus. Also aus dieser Forschung kommen neue Technologien heraus, neue Arten, wie wir miteinander umgehen, neue Ansätze, wie man denn beispielsweise Kinder großzieht und unterrichtet, wenn man jetzt in der Psychologie zum Beispiel jetzt einfach was hernimmt, neue medizinische Anwendungen und Komponenten. Aber was bringen wir raus? Also wo ist der Mehrwert bei uns, abgesehen davon, dass es komplex ist und dass es schwer zu verstehen ist und dass viele verschiedene Stimmen benötigt werden?
Da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil du romantisierst das jetzt sehr, also die anderen Fächer. Ich komme ja aus der Psychologie und klar, ich wollte eigentlich auch im Master nochmal Psychologie machen und auch im Doktor. Wenn man dann PhD in Psychologie macht, dann stellt man sich vor, boah, da kann ich viel coolere Ergebnisse bei rumbekommen. Aber man muss auch einschränken, wir machen einen PhD. Wir werden damit nicht die Welt verändern. Das musste ich jetzt auch erstmal schlucken, dass PhD super, super nischig ist, dass meine Dissertation nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt aufgreifen wird. Du willst schon...
Ich wollte nur reinstechen und jetzt nicht auf das, was wir machen, weil mir ist schon bewusst, dass PhD-Forscher auch in anderen Fächern jetzt keine Bäume ausreißen. Mhm. Weil ich wollte nur noch mal auf das Thema eben Management-Forschung. Also jetzt nicht, was PhD-Studenten schaffen, sondern so was ist denn, warum gibt es uns als Forschungsfeld überhaupt? Was haben wir beigetragen zur Menschheit versus jetzt den anderen Fächern? Nicht wir als PhD-Studenten, sondern generelles Forschungsfeld.
Ja, ich würde es, glaube ich, gar nicht so abstrakt machen. Also Managementforschung weiß ich gar nicht, ob ich da so krass drunter falle. Also den PhD, den wir machen, heißt ja Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und das bedeutet ja, das ist nicht nur auf... Also in die Wirtschaftswissenschaften fallen ja voll viele Disziplinen rein und deswegen passe ich mit der Psychologie auch gar nicht so schlecht rein und kann da auch meinen Teil zu beitragen. Aber ja, ich gebe dir recht, dass ich auch ein Bedürfnis habe, sinnstiftende Forschung zu machen. Glaube aber, dass ich, also ich bin zuversichtlich, dass ich meine Nische finden werde, wie ich so einen kleinen Teil beitragen kann, selbst wenn ich nicht Physikerin bin oder Chemikerin bin oder, oh Gott, ich habe Chemikerin gesagt.
Yes.
Ich hab Chemikerin.
Chemiker.
Chemikerin. Also meine Forschung zum Beispiel befasst sich mit Usern, also mit Menschen, Konsumierende, gar nicht mal Konsumierende, sondern Menschen an sich, die einfach etwas erfinden, gar nicht aus einem kommerziellen Hintergrund, sondern die einfach ein Bedürfnis haben und das selber abdecken, da der Markt ihnen das nicht bietet oder weil es eine bessere Lösung gibt als auf dem Markt. Und ich schaue mir dann halt an, wie kann man diese Innovation, die eben von diesen Leuten da geschaffen werden, wie kann man die diffundieren, damit der soziale Wohlstand gesteigert wird. Weil wir halt davon ausgehen, dass Ideen, die frei diffundiert werden, zu einer besseren Welt beitragen. Und selbst das fällt in diesen PhD rein. Also dieses Thema kann ich bearbeiten. Und ich glaube, je nachdem, was man will, man kann schon seine Nische finden. Selbst in den Wirtschaftswissenschaften, was nach außen hin immer als profitgetrieben und böse angesehen wird.
Ich möchte jetzt aber trotzdem noch einmal kurz auf Saschas Thema, oder ich greife es nochmal kurz auf, wenn ich es richtig verstanden habe, war dein Vorwurf so ein bisschen, dass nicht so richtig greifbar ist, was unsere Ergebnisse sind, oder?
Im Vergleich zu anderen, also wirklich wieder ja, es ist interessant, ja, es hat seinen Wert, aber jetzt, was ist sowas aus Wirtschaftswissenschaften der Welt gegeben hat? Ganz simpel.
Okay, also ich glaube, dass A. Soffal gerade ein Beispiel gegeben hat für was diese Form von Wissenschaft ebenfalls sich anschaut, wo ja implizit auch gar nicht mehr so ein rein kapitalistisches Verständnis von Ideengenerierung oder Wertgenerierung ist, sondern eher so der Annahme folgt, okay, Menschen haben grundsätzlich Spaß daran, etwas zu erschaffen, was sind Strukturen, die das ermöglicht, und auch etwas losgelöst davon ist reiner Marktkapitalisierung, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist aus der klassischen Managementlehre. Man hat ist jetzt ein etwas überspitztes Beispiel, aber man hat in den 60ern noch von dem Unternehmen als Maschine gesprochen, wo Menschen als Zahnräder ineinander greifen und vollkommen mechanisch miteinander interagieren. Und wo wir heute mittlerweile sind, und ich glaube auch, dass das auch aus der Wissenschaft getrieben ist, ist, dass wir bei einem Verständnis ankommen, dass Organisationen ein Zusammenspiel von Individuen sind, die von Emotionen getrieben werden, die Bedürfnisse und Wünsche haben, die aufeinander abgestimmt werden müssen, in denen Konflikte herrschen. Gerade in der Wissenschaft kommt auch, oder im Bereich Management kommt auch immer wieder, und da kommt jetzt das erste Mal so die Thematik auf, was macht eigentlich, oder wie funktioniert, was ist Sex, wie funktioniert Sexualität am Arbeitsplatz, ist, was bis jetzt eigentlich immer ignoriert worden ist, aber was natürlich dadurch, dass Menschen in der Organisation arbeiten, in einer gewissen Form vorhanden ist. Und ich glaube, dass da ein Mehrwert von Managementforschung auch liegt, nämlich diese Dynamiken zu beschreiben und auch eine Möglichkeit zu geben, darüber zu reden und darüber dem Ganzen auch einen Raum zu geben. Die Frage ist natürlich, die ich nicht beantworten kann, ist, würde das auch stattfinden, ohne dass es Forschung in dem Bereich gibt?
Genau.
Und ich würde sagen, nein, weil ich glaube, dass Forschung einen sehr starken legitimierenden Faktor hat. Und ich glaube, dass wenn Forscher sich 25 Jahre lang damit auseinandersetzen, was machen Emotionen von Individuen mit Organisationen, fangen irgendwann auch die steifsten Organisationen an, Emotionen zuzulassen, darüber zu reden. Also ich glaube, dass Managementforschung da eine Vorreiterrolle hat, der sie nicht immer gerecht wird. Das ist vollkommen klar. Aber es ist zumindest einer der Treiber dafür. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hau es einfach mal raus. Schreibt es in die Kommentare, Leute.
Ja, ich glaube, das ist, also ich bin einer Meinung, ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften da eben den höchsten, versuchen zumindest einen höheren Wahrheitsanspruch zu haben und ein bisschen Autorität zu haben, wenn irgendwelche Behauptungen angestellt werden, die nicht auf unbedingt wahrheitsgemäßen Annahmen getroffen werden. Wenn jetzt eine Firma, die super toll funktioniert, dann auf einmal hinausposaunt und sagt, hey, wir sind die beste Firma auf der Welt und wir sind so, weil wir alle unsere Mitarbeiter mit der Peitsche drillen und schaut's mal her, macht das auch alle so. Ich glaube da, weil Unternehmen so ein integraler Teil ist von allen unserem Leben, ist es ganz gut, dass die Wirtschaftswissenschaften gibt, die vielleicht nicht so die großen Riesendinge raushaut, aber immer so korrektiver Mechanismus vielleicht agiert, um da zu sagen, so, hey, nee, halt, wart mal, wenn wir uns das jetzt wirklich ansehen und da eine wissenschaftliche Linse drauflegen, dann ist das gar nicht so. Die sind einfach nur so erfolgreich, weil das, da hat die Zeit gestimmt, das waren ein paar Faktoren, die damit reingespielt haben, und man kann einfach keine Kausalität herstellen dazu.
Und was wir, wenn wir jetzt quasi die wirtschaftliche oder die betriebswirtschaftliche Forschung der freien Wirtschaft überlassen, dann wir sehen eh schon, dass immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist gerade Agilität oder sind immer wieder irgendwelche Beraterschlagwörter, die super viel Einfluss haben und die einen großen Impact haben. Und ich glaube, auch da gibt die Wissenschaft einfach nochmal so ein Korrektiv und sagt so, eigentlich ist Agilität nichts Neues, es ist eigentlich das und das neu kombiniert, oder wir wissen eigentlich gar nicht, was für einen Einfluss das hat, das ist jetzt nicht der neue heiße Scheiß. Es gibt dem Ganzen, wie gesagt, immer noch so mal so eine quantitative Gegenhaltung, und ich glaube, das alleine ist schon Mehrwert.
Mhm. Ja, nur um das jetzt wieder auf das eigentliche Grundthema zurückzubringen. Ja, das ist voll interessant gewesen. Und ich glaube, wir können da auch noch viel mehr dazu reden. Aber dann eben nochmal zu diesem, warum machen wir überhaupt ein PhD? Habt ihr ein großes Ziel vor Augen gehabt? So, jetzt nicht, du hast sofort schon angemerkt, wir sind alle PhD-Studenten. Das muss im Kopf behalten werden, dass wir jetzt hier nicht reinkommen und eine große Theorie von allem hier aufstellen und alles umkrempeln. Aber habt ihr so im Kopf, was ihr irgendwie aufdecken wollt oder wo ihr euch, was euer Ziel ist, so aus der Forschung?
Noch nicht. Also ich würde schon gern irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten, einen Beitrag leisten, ja. Aber ich weiß noch gar nicht.
Beitrag so wozu? Genau. Zu was Bestimmten oder?
Weiß nicht, das ist schwierig. Mhm. Weil, ja, da stehe ich mir, glaube ich, selber im Weg. Beitrag wozu ist eine gute Frage. Zur Gesellschaft, aber nur weil ich das gut finde, ist das dann wirklich gut für die Gesellschaft? Und wem hilft es damit? Ich hatte ein sehr kritisches Politikstudium im Master, und da war es immer so, dass man den Unterdrückten eine Stimme geben soll, aber wie, wussten sie auch nicht so genau, ohne dass man dann zu patriarchisch da, jetzt verfange ich mich, also nein, Boris.
Nö.
Okay, also, er macht es einfach.
Nee, ich glaube, dass das auch noch eine Frage, die ich euch gleich vielleicht stellen würde, ist, ich mache das PhD-Studium nicht mit diesen super, also natürlich möchte ich am Ende den Titel haben oder diesen Abschluss haben, das ist mir schon wichtig, allein weil ich nicht scheitern möchte. Aber ich möchte mich nicht da durchbeißen, jetzt die nächsten 4, 5, vielleicht 6 Jahre, weil ich glaube, das würde mich unglücklich machen. Die Frage oder das Ziel, was ich mir vor Augen halte, ist, dass ich während des Prozesses Spaß oder zu einem gewissen Teil Freude, natürlich gibt's immer Ups und Downs, eh klar, aber zu einem gewissen Teil Freude an dem Prozess habe. Deswegen wehre ich mich auch so ein bisschen dagegen zu sagen, oder ich persönlich, ne, ist jetzt keine Vorwurf, aber ich möchte gar nicht so dieses super eindeutige Ziel am das Licht am Ende des Tunnels sehen, weil ich glaube, das würde mich dazu verleiten, weniger Freude am Prozess zu haben.
Ja, genau, das wollte ich genau so sagen.
Okay. Ich habe schon ein Ziel. Aber ich finde es total legitim.
Aber was ist das Ziel, Sascha?
Ja, mich fasziniert einfach, dass ich würde am liebsten wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu liefern, wie wir uns im Online, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum verhalten wir uns so anders online, wie wir uns offline verhalten? Und ich weiß, gibt's viel Forschung dazu, und deswegen sage ich, es ist ein großes Ziel von mir, wäre es, ohne dass es jetzt für mich das Ende der Welt ist, wenn das nicht passiert, aber es würde mich, glaube ich, wirklich antreiben und freuen zu wissen, hey, ich mache da was zum Verständnis beiträgt dessen, wie das funktioniert. Die Interaktion, das Verhalten, der kreative Prozess online versus offline. Wir sind jetzt schon ziemlich
weit. Ich habe noch eine letzte Frage, weil das ist mir doch wichtig zu dem Thema. Ja. Wie wichtig ist euch denn der Titel? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Also ich werde darauf bestehen, sobald ich ihn habe. Also ich möchte bitte, da er nachgestellt ist, muss man mich dann auch PhD nennen. Das, als habe ich natürlich meinen Namen, das muss ich jetzt dann auch noch einen Marker reinmachen.
Wer ist Marc?
Und da werde ich dann, nein, also Titel, mir weiß ich nicht. Am Anfang sicher irgendwie mitgespielt zu machen, wäre das schon cool, wenn ich so der Erste in meiner Familie bin, der einen Titel hat. Aber persönlich nicht.
Ich freue mich schon, wenn ich den Titel führen darf. Also wenn ich da ganz ehrlich bin. Vor allen Dingen auch, weil ich ein bisschen exotischeren Nachnamen habe. Glaube ich, würde er mir schon helfen.
Der lautet.
Soffal exotisch.
Doktor exotisch. Immer nur verkacke ich. Ja.
Nein. Aber tatsächlich hilft es mir jetzt schon. Also ich habe meine Wohnung bekommen, indem ich gesagt habe, ich bin Doktorandin und das sieht.
Das stimmt,
ja, das glaube ich. Ja,
das stimmt. Also das muss man schon sagen, dass Titel, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, dir schon ein paar Chancen geben. Das Leben leichter machen manchmal.
Okay.
Du, Boris?
Ja, ich glaube, ich fände es schon geil. Die Titel, sagen wir mal ganz ehrlich.
Dr. Boris.
Dr. Bo.
Ja, worauf das war eh verbunden mit der Frage davor, weil ich glaube, dass die Motivation für den Titel, das Studium zu machen, hält, glaube ich, nicht durch. Deswegen war ich interessiert daran, ob jetzt einer sagt, so ja, das ist genau das, wofür ich es brauche. Ich brauche es für die Anerkennung oder um bestimmte Zugang zu bestimmten Gesellschaftsschichten zu haben oder was weiß ich.
Ich bin da eh bei dir. Also mir muss der Prozess Spaß machen, damit ich das durchhalten kann. Und ich glaube, in der Forschung habe ich noch gar nicht so ein großes Ziel, weil ich einfach noch nicht so lange forsche an dem Thema, wo ich bin. Vielleicht ergibt sich das noch. Aber ich habe jetzt ein Semester Lehre hinter mir und ich glaube, ich habe so kleine Ziele, weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch Akademikerblut in mir oder also ich habe diesen Lehrauftrag.
Das gefällt
mir, ja. Naja, mein kleines Ziel ist auf jeden Fall, den Studierenden etwas mitzugeben.
Voll, ja.
Also ich muss gar nicht der Gesellschaft was mitgeben, sondern ich möchte wirklich das Signal senden, ich bin für euch da, ich habe Interesse daran, dass ihr euch weiterentwickelt. Wenn ihr mitarbeitet, dann unterstütze ich euch auch dabei. Das ist in diesem Semester sehr im Fokus gewesen bei mir. Und ich lerne so viel Neues in diesem Job, dass ich mich erstmal auf eine Sache konzentrieren muss immer nacheinander. Und genau, das Ziel für dieses Semester war, fair zu Studierenden zu sein und die dazu zu motivieren, wissbegierig zu sein, ja.
Cool, ja.
Ich habe noch eine Ein-Wort-Abschlussfrage. Jeder darf jetzt noch ein Wort
14.
Reinhauen.
Das scheitert bestimmt.
Was in einem Wort oder wenigstens einem Satz? Was war die größte Überraschung für euch im PhD-Studium? Boris.
Ja, wie viel Spaß mir doch die Lehre macht.
Okay.
Boah. Ehrlich gesagt, wie cool die Zusammenarbeit ist in dem PhD, dass es nicht so elfenbeinturmig ist, sondern wirklich Austausch stattfindet.
Ja, für mich ist es umgekehrt zu Boris, und zwar, wie sehr mich die Lehre abfuckt. Nee, das ist nicht. Aber nein, wie sehr mir die Forschung Spaß macht. Das hatte ich mir nicht erwartet, dass ich dann wirklich daran Freude habe, nicht nur nachzulesen, sondern selber was zu produzieren. Okay.
Ich glaube.
Das war schon ein, es war ordentlich Material.
Ja.
Schätzfragenauflösung.
Schätzfragenauflösung. Ganz vergessen, was war die Schätzfrage?
Die Schätzfrage ist die älteste oder das Alter der ältesten Person, als sie ihren PhD erhalten hat.
Ich habe 98 gesagt.
Und du hast?
103.
Hast du 103?
Ich habe 103.
Ja, ich glaube auch, dass ich 103. Also die Antwort ist 102.
Was?
Sorry.
Es ist Ingeborg Rappoport.
Natürlich Ingeborg.
Und deren Mutter Jüdin ist ist. Und sie hat bereits 1938 quasi ihr PhD-Studium beendet, durfte aber eben nicht die Defensio ablegen in Nazi-Germany. Und hat die Möglichkeit dann eben deutlich später bekommen und hat dann quasi das Diploma mit dem PhD erst dann mit 102 erhalten.
In welchem Fach?
Na servus, jetzt stellst du noch Fragen. Moment.
Wir haben uns sehr gut vorbereitet.
Ihr findet's in der Beschreibung.
In den Lecture
Notes. Ein langer Artikel.
Boris hat einen Krampf im Daumen.
Genau.
Okay.
Na, wir sitzen in einem komplett dunklen Raum, ich kann meine Notizen nicht lesen.
Ja. So läuft das hier an der WU. Ja, das war unsere erste Folge, würde ich mal sagen.
Schauen wir mal.
Das war eine Folge.
Von Desk Reject.
So, und nun zum Ende der Folge müssen wir natürlich unseren Werbepartnern schön danken, die uns diesen Podcast überhaupt ermöglichen. Und dieses Mal wird euch der Podcast Desk Reject gebracht von unseren Freunden bei der schönen Perle, ein wunderbares Restaurant im zweiten Bezirk.
Sehr lecker.
Boris, am besten du berichtest uns mal über deine Erfahrungen bei der schönen Perle.
Ja, sie haben ganz zauberhaftes Bier. Und was ich bei der schönen Perle im zweiten Bezirk von Wien am allerschönsten finde, ist, dass sie sehr klassisch österreichische Küche anbieten. Allerdings mit einem modernen Dreh. Also was ich ganz toll finde, ist, meine Eltern dort hinzubringen und ihnen quasi etwas Lokales vorsetzen zu können, ohne mich zutiefst dafür zu schämen, dass man wirklich alles frittieren muss und es so stark vertrieft, dass wir danach erstmal ins Fitnessstudio gehen.
Ja, das Schöne ist dann natürlich auch die klassische Wiener Bedienung, die nur auf Zuruf oder nach Wurf eines Sessels auf einen reagiert. Und außerdem, die Preise sind hoch, aber teilweise unfair. Aber ansonsten nur zu empfehlen. Also das Wichtige hierbei ist natürlich, wir haben ja auch einen Promo-Code, den ihr anwenden könnt, wenn ihr vor Ort bei der schönen Perle seid. Dann auf jeden Fall, wenn ihr die Rechnung bestellt, den Kellner mit Desk Reject anschreien. Nicht wundern, er wird sich ein wenig erschrecken und so tun, wie als würde er sich nicht auskennen. Aber das ist was wir ausgemacht haben mit dem Lokal. Ihr müsst da einfach Zähne zusammenbeißen und mitspielen, wenn ihr wirklich diese 10% auf eure Mahlzeit haben wollt. Also das war nochmal den Kellner mit Desk Reject anschreien. Nur so bekommt ihr die 10% Rabatt. So, das war's von unserer Seite hier beim Desk Reject Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören hier von Sascha,
Zafal
und Boris.
Und Boris. Von unserer Seite nochmal die üblichen Sachen. Folgt uns auf den sozialen Kanälen. Wir sind überall vertreten, egal wo.
Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da.
Twitter, Instagram, TikTok, Lime, MySpace, wir haben alles. Und
unsere ICQ-Nummer ist die 1631765421.
Und dann abonniert uns überall auf Apple Podcasts und Spotify und was gibt's noch? Overcast und Pocketcast.
Je nachdem, was der Boris jetzt recherchiert, gell?
Ja, genau.
Ja, ich
guck mal. Wir sind überall. Ihr findet uns also. Oder wir finden euch.
Klingt wie eine Drohung.
Alright.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Also wir würden gerne, aber wenn ihr oft genug Desk Reject schreit in der schönen Perle, vielleicht werden wir es ja dann mal.
Aber bitte verklagt uns nicht.
Wir meinen es doch nur gut mit euch. Wir haben euch alle lieb.
Aber jetzt wirklich. Tschö, gute Nacht.
Okay, Freunde. Schätzfrage. Wie alt war die Person, die älteste Person, als sie ihren PhD bekommen hat?
Sollen wir zwei Schätzungen abgeben oder sollen wir uns auf eine einigen?
Nee, jeder hat eine Meinung.
Okay, machen wir competitive.
Wir machen sicher competitive.
Um das geht's hier bei Desk Reject.
105.
104.
Wow, Alter, das ist so frech.
Okay, ah shit. Fuck, okay, wir müssen es nochmal machen.
Das ist super.
Fuck. Ich war
voll verkackt.